ARD.
Obwohl bekannt ist, dass der in der rechtsextremen Szene aktiv ist, obwohl bekannt ist, dass er Straftaten begangen hat, dass er Personen zusammengeschlagen hat, arbeitet er seit vielen Jahren immer noch in der Bewachung für ein staatliches Unternehmen. Es gibt einfach immer wieder die Fälle und es gibt eine hohe Resistenz, dieses Problem auch in manchen Bereichen dann anzugehen.
In Deutschland arbeiten mittlerweile fast so viele Menschen in der Sicherheitsbranche wie bei der Polizei. Sie bewachen Behörden, Unterkünfte für Geflüchtete und sogar Polizeistationen. Oft mit scharfen Waffen. Aber in der Sicherheitsbranche gibt es auch bekannte Neonazis. Einer von ihnen ist David H. aus Chemnitz. Er ist seit Jahrzehnten aktiv in der rechtsextremen Szene und offenbar mittlerweile auch in leitender Funktion bei einer großen Security-Firma. Wie kann das sein? Welche Gefahren ergeben sich daraus, wenn Rechtsextreme in solchen Positionen landen? Darüber spreche ich heute mit Marcel Siebmann. Er hat zusammen mit Jonas Seufert und der Plattform Frag den Staat zu Rechtsextremen in der Sicherheitsbranche recherchiert. Herzlich willkommen bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Sie finden diesen Podcast montags alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo Sie Podcasts hören. Ich bin Esther Stefan, schön, dass Sie zuhören. Hallo Marcel.
Hallo Esther.
Im Zentrum eurer Recherche, da steht ja die Firma Dieselkamm. Was ist das für eine Firma?
Das ist eine Security-Firma aus Chemnitz von dem Chef Kai Distelkamm, der die Firma nach seinem Nachnamen benannt hat, die auch im großen Stil staatliche Aufträge haben, darunter Museen, Flüchtlingsheime, Polizeistationen oder auch sowas wie eine ehemalige Uranmine bewachen. Und die Firma steht seit einer Weile in der Kritik wegen der Beschäftigung rechtsextremer Mitarbeiter oder auch einem Vorfall 2018, bei dem Wachleute in der Kritik standen, rechtsextreme Angreifer in ein Flüchtlingsheim gelassen zu haben und nicht geholfen zu haben. Das ist eine Firma, mit der wir uns dann beschäftigt haben, weil wir uns gefragt haben, wie ist die Firma, die inzwischen sehr viele Polizeistationen auch bewacht, inzwischen mit dem Umgang mit ihren Neonazi-Mitarbeitern hält.
Um mal so ein bisschen Verständnis zu bekommen, Dieselkamm hat in den vergangenen 10 Jahren 55 öffentliche Aufträge in 6 Bundesländern bekommen. Wie gut läuft's denn für die? Ist das eine große Firma?
Also die genauen Zahlen von der Firma haben wir jetzt nicht. Wir wissen aber eben, dass es diese 55 Aufträge in 6 Bundesländern gibt, insgesamt über 60 Millionen allein mit diesen staatlichen Aufträgen verdient wurden in der Zeit. Was darüber hinaus an Einnahmen generiert wurde, können wir jetzt nicht sagen. Es ist aber eine Größenordnung, die über das, was so eine regionale Chemnitzer Security-Firma sonst verdient, deutlich hinausgeht und die auch zeigt, dass der Staat ein großer Auftraggeber ist und sehr wichtige Einnahmequelle für diese Firma.
Steht natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Sicherheitsbranche total boomt. Warum ist das so?
Es gibt verschiedene Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die Sicherheitsbranche boomt. Eine Sache, die auch der Firma Distelkamm sehr zugute gekommen ist, ist die Bewachung von Flüchtlingsheimen, die seit 2015 stark zugenommen hat. Einfach dann sehr viele Flüchtlingsheime Wachpersonal benötigt haben. Eine andere Entwicklung, die wir auch im Film thematisieren, ist, dass auch staatliche Stellen wie Polizeistationen in manchen Bundesländern sich überlegen, wie können sie Ressourcen sparen, weniger Geld ausgeben und dann nicht mehr Polizeibeamte beispielsweise an die Pforte setzen und da zu privaten Sicherheitsfirmen greifen, die dann das Wachpersonal stellen, auch für Polizeistationen.
Einfach weil die günstiger sind, als wenn die jetzt selber die PolizistInnen da hinsetzen würden.
Genau, das ist einfach eine Kalkulationsfrage. Und auch eine Frage von, wie werden Polizeibeamte eingesetzt? Also man hat einen bestimmten Stock von Polizeibeamten und jeden Polizeibeamten, den man nicht dort einsetzt, den kann man dann für was anderes gebrauchen.
Wir haben vor 2 Jahren auch schon mal gesprochen über rechtsextreme Securities. Um das nochmal zu verstehen, warum ist denn ausgerechnet diese Branche für Rechtsextreme so attraktiv?
Wir konnten während unserer Recherche auch verdeckt mit einer Person sprechen, die in diesem Unternehmen arbeitet und die dann von der eigenen Geschichte auch erzählt hat, wie man dazu gekommen ist, in der Security-Branche zu arbeiten. Und das so beschrieben hat, dass man in den 90er Jahren irgendwie Kampfsport aktiv war, irgendwie Sport gemacht hat, aber nach der Wende Ausbildungsstellen, Jobs weggebrochen sind und man sich dann gefragt hat, wie kann man jetzt Geld verdienen? Und man sich da dann gedacht hat, ah, stellen wir uns vor Türen und arbeiten als Securities, also sozusagen die physischen Qualitäten, die man sich so erarbeitet hatte im Kampfsportbereich und vielleicht auch ein Faible dafür, Gewalt anzuwenden, dann zu Geld gemacht hat. Und so hat diese Person das erzählt, dass er und auch der Chef Kai Distelkamp sich dann in den 90er Jahren überlegt haben, komm, wir gehen in die Security-Branche. Und ich glaube, das ist beispielhaft für viele kleine Firmen auch, die wir sonst kennen, dass es da einfach gewisse Überschneidungen gibt von gewaltbereiten, rechtsextremen Menschen in der Szene, die vielleicht noch im Hooligan, im Kampfsportmilieu aktiv sind und dann im Security sich das irgendwie anbietet, dort zu arbeiten.
Und ja auch darüber hinaus vielleicht sich anbietet, insofern, dass es ja auch ein Job ist, wo man ja im Zweifelsfall ja schon Gewalt ausüben kann. Ne? Das hat euch auch Romy Arnold von Mobit, von der mobilen Beratung in Thüringen, berichtet. Da können wir noch mal kurz reinhören.
Wir sehen immer mal wieder tatsächlich, dass Akteure aus der rechten Szene auch bei Security-Firmen auftauchen. Für die Firmen ist das natürlich auch ein Problem. Also der Markt ist gerade riesig, der Bedarf ist groß. Die finden kaum Leute, die Arbeitszeiten sind, naja, die Rahmenbedingungen sind schwierig. Die Bezahlung ist auch nicht so sonderlich gut. Gleichzeitig haben wir mit der extremen Rechten auch eine Szene, für die ist die Sicherheitsbranche sehr attraktiv. Also zum einen, weil sie dort Macht ausüben können, autoritär auftreten können und in einer gewissen Form ja auch Gewalt ausüben dürfen.
Die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber vielleicht müssen wir uns das auch einfach nochmal klar machen. Warum ist das so besonders gefährlich, wenn Rechtsextreme in solchen Jobs landen?
Also ganz besonders gefährlich wird es ja in dem Bereich, wo der Staat Aufgaben auslagert. Also sei es Flüchtlingsheim, du hast es jetzt eben schon angesprochen, dass wir vor 2 Jahren schon gesprochen haben. Da ging es um eine Recherche, wo wir uns fokussiert hatten auf Bedrohung, Gewalt in Flüchtlingsheimen durch Security-Mitarbeiter. Da ist es natürlich ganz offensichtlich, dass das keine gute Kombination ist, rechtsextreme Neonazis in Flüchtlingsheimen arbeiten zu lassen. Genauso in Polizeistationen, wo dann die Wachleute zum Teil noch mit Waffen sitzen, was vielen Menschen gar nicht klar ist, dass in vielen Polizeistationen, wo man anruft, so die erste Person, die abhebt, die Person in der Rezeption ist, auch eine private Sicherheitsperson ist. Es ist dann gar kein Polizist, mit dem man spricht. Es ist der erste Kontakt. Und da sollte man vielleicht keine Neonazis, solche Verfassungsfeinde sitzen haben.
Und wie groß ist das Problem? Also weiß man, wie viele Menschen in der Sicherheitsbranche tatsächlich verfassungsfeindliche Einstellungen haben?
Die Zahlen dazu sind ziemlich schlecht. Also wir haben alle Bundesländer angefragt, das auch in Kooperation mit Frag den Staat nochmal erhoben. Und da hatten wir aus den meisten Bundesländern sehr veraltete Zahlen nur, aus manchen Bundesländern gar keine Zahlen. Die höchsten Zahlen hatte Sachsen, die über 200 Fälle seit 2016 registriert haben. Da muss man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ausholen. Diese Zahlen entstehen, weil der Staat schon auch erkannt hat, dass es ein Problem ist, Verfassungsfeinde in solchen Jobs zu haben und deswegen das sogenannte Bewacherregister eingeführt hat und in besonders sensiblen Bereichen in der Security-Branche dann Menschen nochmal überprüft werden, die in dem Bereich arbeiten wollen vom Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz macht dann Meldungen an die Behörden. Und in dem Fall, dass irgendwelche Erkenntnisse dann vorliegen, dass jemand im rechtsextremen Milieu tätig ist, sich dort aktiv gezeigt hat, dann gibt es eine Meldung und das fließt dann in diese Statistik ein. Wie gesagt, haben wir da aber aus den meisten Bundesländern kaum Zahlen erhalten. Sachsen erhebt es sehr gut und kommt deswegen dann auch sehr schlecht weg mit über 200 Menschen, die da festgestellt wurden. Es ist aber schwierig, das so ganz pauschal zu sagen.
Um nochmal auf dieses Bewacherregister einzugehen, was für eine Funktion hat dieses Register?
Also das Bewacherregister ist erstmal jetzt nur die Infrastruktur, über die Unternehmen selber registriert sein müssen und ihre Mitarbeiter anmelden, angeben müssen, in welchem Bereich sie diese Mitarbeiter einsetzen wollen. Und je nachdem, ob es dann ein sensibler Bereich ist, fällt dann auch nochmal eine Überprüfung der Personen durch den Verfassungsschutz, wie gerade beschrieben, an. Genau, das Ganze hat die Funktion, dass Verfassungsfeinde, Extremisten nicht in diesen Bereichen arbeiten, aber auch Menschen, die schon Vorstrafen haben. Also eine bestimmte Vorstrafen führen dann eben auch dazu, dass Menschen nicht in dem Bereich arbeiten können. Das wurde eingeführt, um dafür zu sorgen, auch mit diesem aufkommenden Problem, dass so mehr staatliche Aufträge an private Sicherheitsfirmen gehen, dass das im Bereich der Flüchtlingsheime so geboomt ist, hat man dann gesagt, da müssen wir irgendwie eine Regelung finden, die uns hilft, beispielsweise Neonazis da aus diesem Bereich zu halten.
Und funktioniert das?
Wir finden immer wieder Beispiele, in denen das nicht funktioniert und wo dann auch sich beispielsweise in unserem Fall, da muss man jetzt vielleicht nochmal ausholen, also wir haben ja zur Firma Distelkamp recherchiert, dort arbeitet seit einiger Zeit und das war jetzt auch 2019 schon ein Thema, was medial bearbeitet wurde, der Neonazi David H., obwohl bekannt ist, dass der in der rechtsextremen Szene aktiv ist, obwohl bekannt ist, dass er Straftaten begangen hat, dass er Personen zusammengeschlagen hat, arbeitet er seit vielen Jahren immer noch in der Bewachung für ein staatliches Unternehmen. An dem Beispiel sieht man, dass es immer wieder da Personen durchrutschen und auch das Unternehmen sich auf den Standpunkt stellt, dass diese Person gar nicht im Bewacherregister registriert sein müsse, weil sie nur koordinierende Aufgaben übernimmt, wo uns aber ganz klar von Experten oder von verschiedenen IHK-Stellen auch gesagt wurde, dass auch so eine Person ganz eindeutig da registriert werden muss.
David H. spielt eine ganz zentrale Rolle bei euch im Film. Ich habe ihn vorhin in der Anmoderation auch schon mal angesprochen. Eben weil er so zentral ist in eurem Film. Vielleicht können wir noch mal genauer auf ihn eingehen. Du hast eben gesagt, er arbeitet schon lange in der Security-Branche und er ist bekannter Neonazi. Was habt ihr noch über ihn herausgefunden? Was wisst ihr über ihn?
Das erste Mal ist er während der Ausschreitung 2018 in Chemnitz in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das ist aber schon seit über 20 Jahren in der rechtsextremen Szene in Chemnitz aktiv, ziemlich gut vernetzt. Ein Beispiel, ein Foto zeigt ihn mit Erik F., der zu den 2014 verbotenen nationalen Sozialisten Chemnitz gehörte. In einem Video, das 2008 als Hooligan-Promo-Video einen Kampf zwischen Hooligans von Lok Leipzig und Erzgebirge Aue zeigt, tritt er koordinierend auf, wirkt, als wäre er dort der Matchmaker. Das ist die Person, die den Kampf zwischen befeindeten Gruppen organisiert und diese dann zusammenführt. Eine Funktion, die eher Personen zuteil wird, die eine gewisse Autorität in der Szene auch haben und der dann beide Seiten auch vertrauen. In Dokumenten konnten wir auch sehen, dass ein Insider ihm eine wichtige Position bei Honara zugeschrieben hat, einer Hooligan-Gruppe, Hooligans, Nazis, Rassisten. David H. ist auch jemand, der selber gewalttätig geworden ist. 2017 wurde er wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. 2019 wegen einer weiteren Körperverletzung zu 10 Monaten Gefängnis, hatte damals jemanden, der als Verräter gegolten hat in der Szene, sich in der Bar zur Brust genommen und zusammengeschlagen und ihm dann noch gedroht, dass wenn er zu den Bullen gehe, dass er dann ihn töten würde und wurde dann zu 10 Monaten Gefängnis da verurteilt. Das ist ein militanter Neonazi, der bis heute auch aktiv ist. Also wir haben Fotos, wo er in Budapest bei einem Gedenkmarsch, bei dem die Waffen-SS verherrlicht wird, mit dabei war. Ist bei Neonazi-Veranstaltungen in Dresden jetzt in diesem Jahr auch immer noch zugegen gewesen und ist heute aktiv und aber auch bis heute in diesem Unternehmen und nimmt dort auch eine wichtige Funktion ein und scheint auch sehr eng befreundet zu sein mit dem Inhaber der Firma Kai Distelkamp.
Welche Funktion hat er in dem Unternehmen?
Er hat sich selber als Objektleiter einer ehemaligen Uranmine vorgestellt.
Das heißt, er ist vor Ort sozusagen der Chef.
Genau, er ist dort der Chef, führt Bewerbungsgespräche, stellt die Menschen dort ein und hat uns gegenüber, als wir uns dort undercover beworben haben, aber auch den Eindruck vermittelt, dass er auch zu anderen Stellen wie Polizeidienststellen die Jobs vermitteln könnte und auch immer wieder betont, dass er sehr eng mit dem Chef sei.
Habt ihr mit ihm jetzt auch nochmal im Zuge der Recherche sprechen können? Also unabhängig von dem Bewerbungsgespräch, über das wir gleich unbedingt noch sprechen müssen. Ihr musstet ihn ja auch konfrontieren mit euren Rechercheergebnissen. Was hat er denn dazu gesagt?
Auf unsere Anfragen, die wir mehrfach gestellt haben und auch versucht haben, ihn zu kontaktieren über Telefon, über E-Mails, hat er nicht reagiert. Und wir haben da sogar versucht, ihn in Chemnitz vor Ort nochmal abzufangen und zu treffen, um ihn mit den Fragen, die wir an ihn hatten, zu konfrontieren. Haben da aber nichts gehört, weder von ihm, von David H., noch von dem Inhaber der Firma, Kai Distelkamp.
Ein Gespräch kam insofern zustande, dass ihr euch, du hast es gerade schon gesagt, undercover bei der Firma beworben habt. Wie lief denn dieses Bewerbungsgespräch ab?
Darum hat sich vor allen Dingen mein Kollege Jonas gekümmert. Der hatte zusammen mit jemandem, der eh in der Security-Branche tätig ist, Bewerbungsschreiben aufgesetzt und sich dort in der Firma beworben. Wir hatten von einem Informanten die Info, dass David H. dort tätig sei. Uns gegenüber hatte ja Kai Distelkamp behauptet, 2 Jahre zuvor noch, dass dieser Neonazi gar nicht mehr für ihn arbeiten würde. Eine andere Person aus der Branche hat uns dann erzählt, er würde die Bewachung in dieser Uranmine, die ich eben schon erwähnt habe, leiten. Und dann haben wir angefangen zu schauen, welche Personen finden wir aus der Security-Branche, die sich vorstellen könnten, sich dort zu bewerben. Das ist natürlich auch ein Risiko oder mit viel Angst verbunden. Die Person, die es dann gemacht hatte, hat sich auch ganz schön Sorgen gemacht, also ob das irgendwie dann zurückführbar sei auf die Person, weil die ja eben auch wusste, um welche Person es hier geht. Und dann wurden wir recht schnell eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch, haben dann tatsächlich dieses Gespräch mit David H. gehabt und dann damit bestätigen können, dass David H. noch in dem Unternehmen arbeitet.
Hattet ihr Schiss aufzufliegen?
Für die Person, die dieses Bewerbungsgespräch geführt hat, war das extrem aufregend. Man hat ja eine versteckte Kamera bei sich geführt. Und wenn da irgendwie ein Verdacht entstanden wäre oder es vielleicht doch irgendwie aufgefallen wäre oder man auch im Vorfeld dann überlegt hat, ist das vielleicht irgendwie was, wo Security-Mitarbeiter auch einen Blick für haben, für so versteckte Kameras, gab es da schon Sorgen. Aber dann waren sich eigentlich alle einig, dass so, wie wir es dann aufgezogen haben, dass alles so glaubwürdig war, dass es eigentlich nicht auffliegen sollte.
Wir haben jetzt schon ganz viel über David H. gesprochen und über die Firma Distelkamm. Wir haben aber noch nicht über Kai Distelkamm gesprochen. Was sagt der denn zu den Vorwürfen?
Kai Distelkamm war in der Vergangenheit eigentlich immer recht auskunftsfreudig. Er hatte uns auch 2023 auf die Frage, wie er es mit rechtsextremen Mitarbeitern in der Firma hält, recht ausführlich geantwortet, betont, dass in seinem Unternehmen auch viele MigrantInnen tätig sind. Und dass man ein weltoffenes Unternehmen sei, keine weder Rechts- noch Linksextremisten bei sich anstellen würde. Jetzt nach dieser Recherche und diesem Bewerbungsgespräch haben wir keine Antwort mehr erhalten. Zu Kai Distelkamm selber kann man noch sagen, dass er vor einigen Jahren, eigentlich vor 10 Jahren, mit Posts aufgefallen ist, wo er Seiten wie Chemnitz, Sachsen, Deutschland gegen Scheinasylanten oder 1% für unser Land heute 1% an einer Gruppe, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde, geliked hat und dann 2018 aber das Profil gelöscht hat oder es zumindest nicht mehr öffentlich ist und seitdem sehr vorsichtig auch ist mit Äußerungen. Wir jetzt aber auch über die Recherchen und Dokumente aus Strafverfahren wissen, dass er sehr eng mit David H. auch ist.
David H. sagt ja auch, dass sie ja schon sehr eng auch befreundet sind, schon seit vielen Jahren. Genau, ne? Ja. Und konntet ihr mit ihm jetzt auch über die Recherche sprechen? Was sagt der dazu oder hat er auch nicht geantwortet?
Nee, er hat sich auch nicht gemeldet. Wir haben mehrmals angerufen. Wir sind bei der Firma vor Ort gewesen, wurden da abgewimmelt. Kai Distelkamp war selber dann nicht vor Ort und haben weder ein Interview noch ein Statement jetzt zu den Recherchen bekommen. Und auch keine Reaktion jetzt bis heute.
Wenn wir jetzt noch mal schauen, David H. ist ja Objektleiter in einer alten Uranmine. Was genau macht er da? Also du hast gerade schon gesagt, er ist da der Objektleiter, aber passen die da auf, dass da niemand einbricht? Also was sind da die Aufgaben dieser Firma?
Also es ist eine ehemalige Uranmine, die von der Wismut GmbH betrieben wird. Und da läuft eine Renaturierung und das Gelände wird dort renaturiert. Und die Firma Distelkamm hat den Auftrag, die Absicherung von dem Gelände, was relativ groß ist, umzusetzen. David H. hat uns gegenüber gesagt, er sei der Objektleiter. Die Firma Wismut GmbH selber hat uns gegenüber gesagt, er sei nur Schichtleiter. Das ist nicht ganz klar und hat sich dann auch damit rausgeredet, die Firma Wismut GmbH, dass aus ihrer Sicht er nicht ins Bewacherregister eingetragen werden müsse. Was natürlich ziemlich absurd ist, weil einerseits er uns gegenüber als Objektleiter aufgetreten ist, andererseits er genauso auf die Bewachungstätigkeiten dort einen Einfluss hat und sogar einen enormen, weil er eben diese Bewerbungsgespräche führt und dort dann einfach bestimmt, wer dort arbeiten kann.
Und den Auftrag vergeben hat die Wismut GmbH.
Genau. Und der wiederum steht das Bundeswirtschaftsministerium vor, weil es ein Bundesunternehmen ist.
Was so ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn, da kennt man das ja vielleicht.
Genau, genau. Und das Wirtschaftsministerium hatte sich zu dem Fall gar nicht geäußert, was wir auch erstaunlich fanden. Aus dem, was wir wissen, hatte unsere Recherche bisher jetzt auch keine Folgen. Und David H., soweit wir das wissen, arbeitet immer noch dort als Objektleiter oder Schichtleiter. Auf jeden Fall in einer wichtigen Funktion.
Jetzt habt ihr zusammen mit Frag den Staat gearbeitet. Das ist eine Plattform, die macht es möglich, Anfragen an Behörden zu stellen. Also das können auch Privatpersonen machen. Aber wie genau lief das jetzt in eurem Fall ab? Wie habt ihr zusammengearbeitet?
Wir hatten Frag den Staat eine Kooperation vorgeschlagen, weil das jetzt sehr passend war. Es viel darum ging, jetzt an Dokumente auch zu kommen, die der Staat mit der Firma Distelkamm abgeschlossen hat. Weshalb man dann die Behörden anfragen kann, diese Dokumente zu erhalten. Und es auch darum ging, einen Überblick zu erhalten, wie handhaben das verschiedene Bundesländer mit Polizeistationen, mit der Bewachung von Polizeistationen, welche Bundesländer machen das, welche nicht. Und das waren auch so die zwei Bereiche, in denen wir dann diese Kooperation hatten. Einerseits über Datenbanken auch einen Überblick über die Aufträge von Distelcam zu bekommen, was sehr zeitaufwendig auch einfach ist. Und wir dann über diese Recherche den Überblick bekommen haben, dass es 55 Aufträge in den letzten Jahren gegeben hat mit über 60 Millionen Euro Auftragsvolumen. Und bei den Polizeistationen auch in Thüringen die konkreten Verträge bekommen konnten. Dadurch dann einfach einen Einblick bekommen haben, wie ist diese Zusammenarbeit ausgestaltet. Die andere, etwas allgemeinere Frage war, wie ich eben schon gesagt habe, wie werden Polizeistationen bewacht, welche lagern das aus, welche haben auch bewaffnete Sicherheitskräfte, private Sicherheitskräfte vor der Tür stehen. So haben wir dann einen ganz spannenden Einblick bekommen und konnten auch nachzeichnen, dass es eine Tendenz gibt, mehr zu privatisieren in diesem Bereich und die Auftragsvolumen stark gestiegen sind. Zum Teil auch, weil Dinge teurer geworden sind oder weil der Mindestlohn eingeführt wurde, sind da Kosten einfach gestiegen. Zum Teil aber auch, weil einfach mehr Polizeistationen inzwischen von privaten Firmen bewacht werden.
Die Polizeibehörden, die werden das ja jetzt nicht nochmal kontrollieren wahrscheinlich, oder? Also der Auftrag wird vergeben und dann müssen die vertrauen, dass dann über das Bewacherregister das schon automatisch so gut gefiltert wird, dass sie da jetzt nicht nochmal kontrollieren, ob da die Menschen, die in den Sicherheitsfirmen arbeiten, eben auch wirklich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Oder wie läuft das ab?
Wir haben vor allen Dingen in Thüringen viel auch mit der Polizei gesprochen, wie das gehandhabt wird. Uns wurde es so erklärt, dass die Polizeistationen keine Handhabe haben oder keinen Einfluss auf die Auftragsvergabe haben. Dann aber bei den konkreten Wachpersonal, was geschickt wird, dann nochmal eine Überprüfung auch machen können. Da ist dann immer natürlich nur das möglich, was irgendwie öffentlich einsehbar ist. Gibt es irgendwelche Vorstrafen? Ist die Person einfach polizeibekannt auch? Da gab es dann auch so ein bisschen die Einschätzung der Polizisten, mit denen wir gesprochen haben, dass man bei diesen Aufträgen eben ja nichts machen könne, weil da ist dann wiederum eine andere Stelle für verfügbar und hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass man nur schaut, dass eben keine Neonazis dann vor der Tür der Polizeistation stehen. Hat dann aber schon auch gesehen, dass es ein Problem ist, dass ein Neonazi in der Firma arbeitet, der auch einen Einfluss darauf hat, wer dann vor die Tür geschickt wird und da auch arbeiten kann.
Und wie haben diese Behörden, also jetzt explizit die Polizeibehörden, wie haben die reagiert, wenn ihr die mit euren Recherchen konfrontiert habt?
Wir haben auch ein Interview geführt mit einer Person aus dem Polizeipräsidium in Thüringen. Da wurde dann auf das verwiesen, was ich gerade gesagt habe, dass auf die Auftragsvergabe man keinen Einfluss habe. Dafür ist das Infrastrukturministerium zuständig. Das liegt inzwischen bei Steffen Schütz. Den haben wir dann auch kontaktiert. Der ist vom BSW. Für den war der ganze Sachverhalt jetzt relativ neu. Er hat damals dann im Juni angekündigt, dass man sich um dieses Thema kümmern wolle. Bisher ist da noch nicht so viel passiert, aber man sagt uns, dass da Juristen dran sitzen, zu überlegen, wie man Auftragsvergabe so gestalten kann, dass solche Firmen die Aufträge nicht mehr erhalten. Weil bisher bekommt es einfach die Firma, die das wirtschaftlichste Angebot macht. Und eine Kategorie von Verfassungsfeindlichkeit ist da jetzt nicht mit dabei.
Wenn man jetzt eure Recherchen und die Reaktionen anschaut, also das Problem ist ja jetzt schon länger bekannt. Wir haben ja, wie gesagt, auch schon vor 2 Jahren mal drüber gesprochen, mal ganz überspitzt gefragt. Ist die Personalnot wirklich so groß, dass Ende es auch niemanden mehr juckt, wer da die Aufträge übernimmt?
Das ist auf jeden Fall ein Problem, dass man Schwierigkeiten hat, Security-Firmen zu bekommen, zumal zu den Konditionen. Die Idee, private Sicherheitsfirmen zu nutzen, um Polizeistationen zu bewachen, ist ja auch eine Sparmaßnahme. Man will möglichst günstig diese Dienstleistungen haben und dann bekommt man dann teilweise auch nur Firmen, die sich dazu bereit erklären, zu solchen Konditionen dann die Arbeit auch zu machen. Und da gibt es teilweise staatliche Aufträge, die gut bezahlt oder okay bezahlt werden. Aber wir haben auch mit Firmen gesprochen, die gesagt haben, bestimmte Aufträge sind ein Minusgeschäft und die macht man dann aus Prestige, also weil es vielleicht ein sehr sichtbarer Auftrag ist, wo man dann wieder neue Aufträge für bekommt. Und andere Aufträge, so haben uns das manche Firmen erzählt, würde man überhaupt gar nicht mehr machen. Und so eine Firma wie Distelcam, die immer noch reingeht und sagt, wir finden hier die Leute, ist dann natürlich auch auf der Ebene ein, ja, freut sich dann sozusagen der Staat, dass man da günstig die Leute zur Verfügung stellt. Und nimmt das dann gewissermaßen in Kauf.
Also wenn wir jetzt mal beispielhaft bei Thüringen bleiben, da werden die Aufträge vom Landesamt für Bau und Verkehr vergeben. Das wiederum gehört zum Ministerium für Digitales und Infrastruktur. Und das wurde eben bis letztes Jahr von den Linken besetzt. Also es ist ja ausgerechnet eine Partei, die sich den Kampf gegen Rechtsextremismus ganz besonders auf die Fahnen schreibt. Und die haben jetzt also Aufträge vergeben an eine Firma, die einen Rechtsextremisten beschäftigt. Ist das nicht total skurril? Wie kann sowas passieren?
Wir fanden es auch skurril und am Ende lässt sich das dann nur damit erklären, dass am Ende eine einzelne Person aus der Partei dann dieses Ministerium übernimmt. Frau Karawanski war das damals. Es war auch ein parteiinterner Streit. Also Frau König-Preuß, mit der wir auch gesprochen haben, hat es immer scharf kritisiert. Auch aus der Partei Die Linke in Thüringen und uns erzählt, dass sie verschiedene Gespräche mit der Ministerin damals auch geführt hat. Frau Karawanski aber die Schwierigkeit darin gesehen hat, dass man juristisch da erstmal jetzt nicht rauskommt, die Aufträge an die Firma zu geben, die das wirtschaftlichste Angebot macht. Und Frau König-Preuß hat ihr da vorgeworfen oder sagt halt, wenn es einen politischen Willen da gibt, Lösungen zu finden, dann würde man da auch irgendwas finden. Das liegt jetzt gerade bei Herrn Schütz, dem neuen Minister, da nochmal nachzuschauen, ob man da irgendeinen Weg findet.
Und hat er jetzt schon einen Weg gefunden? Also ein paar Monate ist er ja jetzt auch schon im Amt.
Wissen wir jetzt noch von keinem.
Jetzt haben wir ja, wie gesagt, schon mal vor 2 Jahren über rechtsextreme Sekus gesprochen. Damals ging es um eine Geflüchtetenunterkunft in Suhl. Die Folge, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Hat sich denn eigentlich jetzt was verändert in der Zeit? Also gibt es zum Beispiel mehr Vorfälle oder weniger? Oder gibt es vielleicht mehr Awareness für das Problem?
Kann ich nicht sagen. Also es ist schwierig zu beantworten, weil die Zahlen, diese Detailliertheit, also jetzt zu sagen, wie hat sich es jetzt über die Jahre entwickelt, nicht hergeben. Es gibt einfach immer wieder die Fälle und es gibt eine hohe Resistenz da, dieses Problem auch in manchen Bereichen dann anzugehen. Das erleben wir auf jeden Fall. Und wissen auch, dass der Mitarbeiter von dem Beispiel, was du gerade angesprochen hast, in Suhl noch lange dort gearbeitet hat. Ich weiß es nicht, ob der jetzt heute noch dort ist, aber ein Jahr später, dass wir dann angefragt hatten, war der auf jeden Fall dort noch tätig. Das fällt als Thema so ein bisschen runter. So haben wir es von politischen Verantwortlichen auch immer wieder gehört, dass eine untergeordnete Rolle für viele spielt, gerade nicht die Priorität hat und deswegen passiert da auch so wenig. Also gibt es da auch so wenig Druck, gerade was zu verändern. Dann kommt mal eine Veröffentlichung dazu, aber es gibt auch gerade wenig gesellschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Druck, der da irgendwie immer wieder drauf verweist. Gibt es dann eine kurze Empörung, aber es flacht dann auch schnell wieder ab.
Über das Bewacherregister hatten wir jetzt ja auch schon mal gesprochen. Es ist ja auch immerhin schon mal ein Versuch, irgendwie diese Situation in den Griff zu bekommen. Was wird denn darüber hinaus getan, um Verfassungsfeinde in sensiblen Bereichen zu verhindern?
Im Wesentlichen ist das Bewacherregister das Instrument, was das verhindern soll und was aber immer wieder nicht greift, weil es nicht genügend umgesetzt wird von Behörden oder auch von den verantwortlichen Unternehmen.
Marcel Siebmann, danke dir.
Sehr gerne, danke dir.
Wenn Sie jetzt noch mehr erfahren wollen, das Exactly, das aus der Recherche hervorgegangen ist, das finden Sie im Netz unter dem Titel Rechtsextreme als Security, zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Und wenn Sie mehr über die Recherchen aus den Investigativredaktionen im MDR erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast gerne in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übrigens auch immer sehr über Kommentare, zum Beispiel bei YouTube oder bei Spotify. Die lesen wir alle und da kommen wir auch sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch. In 2 Wochen hören Sie dann meine Kollegin Cecilia Kloppmann wieder an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie hoffnungsvoll.